Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüßt Sie Gertrud Brenn. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute stelle ich Ihnen einen Mann vor, der sich als Ziel gesetzt hat, so vielen jungen Menschen die Begeisterung für die Natur auf dem Weg ins Leben mitzugeben wie möglich. Und das tut er mit Begeisterung. Herzlich willkommen, Ivan Blasinger.
Guten Morgen.
Herr Blasinger, das stimmt, oder? Sie möchten so vielen jungen Menschen wie möglich die Begeisterung weitergeben, die Sie selber bekommen haben.
So mal ein großes Ziel, ja. Und das mache ich ganz gerne, die Jugendlichen so ein bisschen ein Feuer entflammen zu lassen. Und sie sollen dann selber den Weg finden zur Natur. Aber das Wichtige ist für mich einfach die Flamme.
Wer die bei Ihnen entfacht hat, darüber werden wir jetzt noch im Gespräch sprechen. Herr Blasinger, Sie selber sind 1977 in Bozen geboren, in Leifers aufgewachsen mit Ihrem um 1 Jahr älteren Bruder und Ihrer um 10 Jahre jüngeren Schwester. Ihre Mutter war im Pädagogischen Institut tätig, Ihr Vater war Geschäftsführer bei Galbani, ein Anbieter und Lieferant von italienischen Spezialitäten. Sie haben nach der Mittelschule die landwirtschaftliche Oberschule in Auer besucht und danach gleich im Naturpark Trudnerhorn eigentlich begonnen zu arbeiten und sind da heute noch als Museumsvermittler tätig. Sie sind diplomierter Agrartechniker, was das ist, werden wir noch klären. Sie sind auch Gründer und Präsident vom Südtiroler Herpetologenverein. Sie sind Fußballtrainer, engagieren sich auch für Amphibien und Schlangen im Privaten. Sie sagen hauptsächlich im Privaten. Sie züchten auch noch nebenher auf Ihrem Grundstück im Cembratal pilzwiderstandsfähige Weinreben. Sie haben 2 Kinder, 19 und 16 Jahre alt und sind von der Mutter geschieden und leben heute in einer neuen Partnerschaft. Stimmt das so kurz zusammengefasst, Herr Blasinger?
Ein super Resümee.
Wie klingt das, wenn man so sein Leben Revue passieren hört?
Das gefällt mir gut.
Sie wissen, Herr Blasinger, dass es viele, viele Menschen gibt, die richtiggehend Angst vor Schlangen und Amphibien haben.
Ja, das ist ja so. Und das ist in unserem Breitengrad, in unserer Kultur, in unserer Religion, ist das so ein bisschen typisch. Wenn wir denken, jeder von uns kennt die Geschichte von Adam und Eva.
Gell? Ja, da war eine Schlange im Spiel.
Die teuflische Schlange verführt Eva eben, die Frucht der Erkenntnis vom Baum zu pflücken. Und ja, die Schlange ist eben Sinnbild des Teufels bei uns.
Von der Religion aus?
Ja, in vielen Religionen, nicht in allen Religionen, nicht in allen Kulturen. In vielen Kulturen spielt die Schlange zum Beispiel ein positives Symbol, wie zum Beispiel die Wiedergeburt, weil es sich häuten tut. Oder sie bringt Wissenschaft und Technologie mit sich. Also, aber bei uns, bei den Christen, ist es einfach etwas Negatives.
Wie kommt man dazu, sich gerade für so glitschige und bei vielen unbeliebte Tiere so besonders zu interessieren?
Du musst sie verbessern, Schlangen sind nicht glitschig. Das meint man oft.
Meint's, okay.
Man meint's, ja. Das ist so entstanden, dass als Kleinkinder, 7, 8 Jahre, bin ich mit meinem Bruder oft unterwegs gewesen und wir waren oft beim Opa daheim und bei der Oma in Siebenach. Und wenn wir dem der Oma zu lästig geworden sind, hat sie gesagt, geh mit der Riffel. Und dann hat uns der Opa August genommen und dann sind wir gemeinsam zum Margaretenbach spazieren gegangen. Und da sind wir noch in der braunen Suppe schwimmen gegangen. Das kann man sich heutzutage nicht mehr so gut vorstellen. Und da drinnen hat es wie gewatzelt. Da drinnen war die Gelbbauchunke daheim. Also das ist so ein kleiner Krackel mit einem gelben, gefleckten Kröte. Bauch. Ja, so etwas Ähnliches. Und Ringelnattern waren daheim. Und da ist ein bisschen die Leidenschaft entstanden. Der Opa war da sehr naturverbunden. Und da ist mir eigentlich dann langsam der Gedanke entstanden, ich möchte Förster werden, weil als Kind hat man gewollt Förster werden. Und eigentlich so ist ein bisschen da die Liebe zu diesen Tieren entstanden.
Aber hat er die Tiere alle gekannt oder hat er euch das näher gebracht oder ist er einfach nur mit euch dahin? Der Rest ist dann ihre Geschichte?
Er ist mit uns dahin gegangen. Also er hat nicht gewusst, dass das die Gelbbauchunke ist oder die Ringelnatter. Das hat er nicht gewusst.
Aha. Da haben sie sich dann interessiert. Gibt es eine Lieblingsschlange?
Meine Lieblingsschlange ist die Hornotter. Da habe ich 2 Jahre meines Lebens eine Studie gemacht. Und da sind wir eben die Tiere näher beobachten gegangen. Und ja, was mich da fasziniert hat, jedes Mal, wenn ich hingegangen bin und da eine gefunden habe, das hat wieder mehr Fragen aufgeworfen, als wir Fragen beantwortet.
Das ist sehr spannend.
Ja, das ist sehr spannend.
Und wo gibt es die? Gibt es die bei uns in Südtirol? Ja, ja.
Die gibt es in Südtirol, das ist auch sehr stark bedroht. Und die gibt es zwischen Auer und Spatzen.
Die giftigste, die es bei uns in Südtirol gibt?
Die Jaspisviper ist die Schlange, die am giftigsten ist, weil sie am meisten Gift hat. Das heißt, sie ist die größte Schlange. Sie wird bis zu 70 cm groß. Aber die Vorfälle, die am meisten passieren in Südtirol, ist eben die Kreuzotter, weil die eben am häufigsten vertreten ist. Die ist praktisch eine Vorliebe für alle Lebensräume. Und eben meistens die Vorfälle mit ihr passieren. Aber da macht es eigentlich bitte keine Sorgen. Da passieren 3 bis 4 Bisse jährlich in Südtirol. Also das ist ein Bagatell, das ist nichts. Wenn wir bedenken, wie viele Leute eigentlich in Südtirol spazieren und wandern gern, wie viele Touristen kommen.
In welchem Fall beißt mich denn die Schlange? Wenn ich auf sie drauf trete oder wenn ich nur vorbeispaziere?
Ich vergleiche das allem, wenn ich auf jemanden auftreten würde, dann wäre er auch nicht dankbar und würde mich auch zurückbeißen. Nicht? Und meistens passieren aber die Unfälle, wenn man eingreift, wo man nicht sieht. Zum Beispiel, wenn man auf Granden geht oder Pilzklaben oder in Holz arbeitet, dann greift man oft gern rein, wo man nicht sieht, die Schlange erschrickt und als erste Reaktion ist eben ein Biss. Aber meistens eben ein Trockenbiss, kein Giftbiss. Also die Schlange kann ja entscheiden, ob sie ein Gift einspritzt oder nicht. Und die ersten Bisse bei Giftschlangen sind meistens sogenannte Trockenbisse. Und das können wir auch sagen, weil wir sie oft hantieren. Und wir haben gesehen, wenn sie zubeißen, dass sie eben kein Gift absondern.
Also von Haus aus sind sie nicht böse oder wollen töten. Vor Absolut, allem nicht Menschen, nicht. Sondern wenn, dann irgendwas, das sie dann essen, oder?
Also das Gift brauchen sie ja, um zu essen, um die Maus zu töten, die Eidechse und so weiter. Also sie verbrauchen das nicht gern mit uns, weil es a sehr energieaufwendig ist, das Gift zu produzieren.
Wie viele Schlangenarten gibt es denn verschiedene in Südtirol?
In Südtirol, nach heutigem Wissensstand, sind 8 Schlangenarten vertreten.
Nur? Das ist nicht viel.
Ja, also 3 Giftarten und 5 ungiftige. Also die 5 Nattern und die 3 Fippernarten.
Und eher im Unterland oder in den wärmeren Gebieten des Landes? Gibt es auch im Bustertal Schlangen?
In ganz Südtirol gibt es Schlangen. Natürlich in den wärmeren Gebieten sind sie mehr heimisch, aber in ganz Südtirol gibt es Schlangen.
Wissen Sie, was Sie fasziniert an einer Schlange, außer dass jetzt die Hornotter so interessant war, weil sie irgendwie so vielseitig ist?
Die Ruhe fasziniert mich. Das, als hätten sie Zeit. Weil wir Menschen, wenn man sich da ein bisschen einsteigert, wir leben in einer hektischen Welt und wir hätten ja auch die Zeit. Wir leben sie ganz anders aus.
Aber das ist jetzt ein gutes Schlagwort, denn die nächste Frage, die ich Ihnen jetzt stellen wollte, ist, wenn man sich Ihren Lebenslauf so anhört, dann schaut das aus nach wenig Zeit oder sagen wir mal wenig Freizeit. Die Zeit ist ja für alle gleich. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Sie machen sehr, sehr viele Sachen. Wie schaut es mit Freizeit aus?
Die Sachen, die ich mache, sind meine Freizeit, weil ich das brutal gerne mache. Ich mache meine Arbeit gern. Das mache ich jetzt mittlerweile seit 26 Jahren, bin im Museum oben.
Und immer noch gerne. Das ist ja immer. Das, was wunderschön ist, wenn man einen Beruf gefunden hat, oder?
Ja, ich stehe in der Früh gerne auf und gehe gerne zur Arbeit. Und das ist für mich, das klingt jetzt dumm, weil man eben Landesangestellter ist, aber das ist eben meine Freizeit. Also ich liebe meine Arbeit und ich liebe mein Training und ich liebe meinen Fußball und so weiter.
Der Traum, Förster zu werden, den haben Sie schon erwähnt. Warum ist denn aus dem nichts geworden? Das ist jetzt nicht so schwierig und da wäre man dann auch Landesangestellter eventuell.
Das hat sich so ergeben, weil nach der Schule nicht sofort der Wettbewerb stattgefunden hat. In der Zwischenzeit hat es eben den Wettbewerb gegeben für einen Museumsvermittler. Dann ist
also praktischer Grund.
Praktischer Grund. Aber das ist, geht Hand in Hand. Wir arbeiten ganz fest mit den Förstern zusammen. Und es ist ein ähnlich, aber nicht der gleiche Job. Muss man auch. Ein einziger Job ist mehr auf die Didaktik aufgebaut. Es ist mehr an praktische Arbeit. Aber es ist sehr ähnlich.
Weil ich hätte jetzt auch gedacht, nach der Landwirtschaftlichen Oberschule in Auer hätte man ja auch Biologie studieren können, wenn man sich so für das Ganze interessiert. Warum das nicht?
Das habe ich probiert. Das war mir dann in Gallischen langweilig und dann habe ich noch 2, 3 Prüfungen angelassen.
Aha. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass Sie immer schon eigentlich gerne mit Kindern gearbeitet haben. Also das Didaktische liegt Ihnen. Sie haben auch so nebenher mal irgendwo ein bisschen unterrichtet, zwischen den Saisonen sozusagen, vor allem aber mit den 10-Jährigen. Wie kommen Sie jetzt auf dieses Alter?
Also es ist so, ich habe ja viele verschiedene Gruppen im Naturparkhaus in Truden, die zu Besuch kommen. Und das Alter, was man am besten, sagen wir, überzeugen kann oder für sich gewinnen kann, für mich sind die Kinder. Die Kinder
um die 10 Jahre.
Um die 10 Jahre, ja.
Also auch mit 9 und mit 11 noch.
Aber ja, ja, ja.
15, 16 ist dann schon schwierig.
Schwieriger, liegen noch die Interessen schon woanders. Und es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger. Und dann haben wir gedacht, das ist einfach ein angenehmes Alter.
Wo man noch sehr aufnahmefähig ist, mhm, und interessiert und vielleicht nicht zu klein und nicht zu groß sozusagen. Genau. Also 10 ist Ihr ideales Alter.
Ja.
Waren Sie mit 10? Wissen Sie noch, wie Sie da waren?
Da müsste man am besten meine Mama fragen. Aber ich war sehr aufgeweckt und allem in der Natur draußen. Also wir als Kinder waren nie daheim. Wir sind verleifert.
Im Haus? Nie im Haus?
Nein, okay. nie im Haus. Wir sind allem draußen gewesen. Wir sind im Wald draußen, nach der Schule, essen und draußen, im Wald draußen, ein Hittl bauen oder irgendetwas krallen, etwas deren und dann auf Nacht um 6 Uhr immer wieder heimkommen.
Aber immer Sie und Ihr Bruder oder war da eine ganze Gang?
Schon hauptsächlich ich und mein Bruder und noch sein
Nachbarskinder.
Ja.
Sie kommen ja aus Leifers gebürtig, Ihre Mutter ist aber eine Grieserin, haben Sie gesagt, mhm. Ihr Vater ein Sizilianer, der aber im Sarental aufgewachsen ist.
Nein, also die Mama ist von Morizien, um genau zu sagen. Und der Tata ist nicht Sizilianer, sondern von Kalabrien, Sersale, von Piccola Sila, ein ganz kleines Dorf auf dem Berg oben. Und das ist er als Kleinkind, sind sie mit der Familie gezogen.
Also geboren ist in Kalabrien, aufgewachsen im Sarental.
Im Sarental aufgewachsen, das war ja so ein Schock, glaube ich, ein kultureller Schock für alle. Auch für die Sarner, denke ich.
Und, aber dort gut aufgenommen worden, hat er gute Erinnerungen an die Zeit in Sarental gehabt? Oder?
Da sind sie nicht ewig lang geblieben. Sie sind dann beim Reitstall in Bozen gelandet. Das war immer eine Armenfamilie. Und sind dann hauptsächlich zusammengeblieben und lässt hin. Jetzt reden wir schon, das sind über 40, 50 Jahre rum. Und wenn noch mehr, dann haben sie in der Nähe der Rombrücke gelebt, unter der Autobahn.
Unter der Autobahn?
Das gibt es schon lange nicht mehr, das Haus.
Ach was?
Ja, das war ein...
Ihr Großvater, also der Vater Ihres Vaters, war ein Carbonaro, mhm, ein Kohlearbeiter. Mhm. Wo haben die da im Sarental gearbeitet?
Was er dann in Sarental gemacht hat, selber weiß ich nicht. Diese Arbeit hat er eben in Süditalien erledigt. Da hat er wahrscheinlich auch etwas umgestellt, weil es, dass sie einfach so auch spaziert sein Richtung Sarental, da muss etwas gewesen sein. Aber genau weiß ich nicht, was war.
Aber war das dann diese Verbindung zwischen Ihrer Mutter und Ihrem Vater nicht unbedingt sehr gut angesehen?
Damals sicher nicht, von den Eltern, mütterlicherseits. Aber das war meiner Mama eigentlich recht gleich und sie haben sich recht gern gehabt.
Aber ganz egal auch nicht, denn Ihr Nachname ist deutsch, Blasinger, mhm, mit hartem B.
Ja.
Ihr Vater, wie hat der geheißen?
Toriani. Und der Nachname kommt Dalla Torre aus Mailand. Da haben wir ein bisschen recherchiert. Die haben auch müssen flüchten. Das war so eine adelige Familie, die haben auch wieder etwas umgestellt.
Okay, wir gehen da nicht in die Details, nein, gell?
Den Nachnamen von der Mami, der Scheibe ist interessant, weil das war damals... Vor fast 50 Jahren war das Ganze etwas Besonderes. Der August, also mein Opa mütterlicherseits, hat leider zwei Gitschen gehabt. Und das heißt, der Nachnamen hätte müssen verschwinden. Und dann ist es der Mama trotzdem gelungen, den Nachnamen zu halten. Und vor 50 Jahren war es in Südtirol ein bisschen anders, was nicht wie heint. Also deutscher Nachnamen ermöglicht dir mehr als wir einen italienischen Nachnamen. Das war damals so. Da können wir drüber diskutieren, aber ist einfach so gewesen. Heutzutage ist das ganz anders. Ja, das war ein bisschen so ein Denkmuster. Kalt man den deutschen Nachnamen und nicht den italienischen. Weil väterlicherseits dort 5 Brüder geben. Also Toriani gibt es heute einen Haufen.
Also sind die alle hier in Südtirol?
Eine Cousin ist ausgewandert in Ungarn. Aber sonst sind sie alle da, ja.
Aha, und gibt es da auch Kontakte?
Ja.
Aber ist es Ihrem Vater nie sauer aufgestoßen, dass Sie nicht so heißen wie er?
Das kann sein, aber er hat es nie gezeigt.
Und darüber geredet habt ihr auch nicht?
Ja, aber es war nie so, der Eindruck war, es war schon wichtig, aber es war jetzt nicht weltbewegend. Man kann damit leben.
Wie haben sich denn die Eltern kennengelernt?
Ich glaube, beim Tanzen.
Hm. Und wie hat Sie das Deutsch und Italienische geprägt? In Leifers ist das ja, glaube ich, nicht so ein großes Thema gewesen. Da gibt es viele italienischsprachige Familien. Also war das für Sie ein Thema?
Für mich war es immer ein Vorteil, für mich. Weil ich war, ich glaube, so ein bisschen eine Ausnahme damals. Mhm. Weil viele meiner Mitschüler hatten nur deutschsprachige Eltern. Und hingegen, ich habe den Vorteil gehabt, dass der Vater eben italienischer Sprache war und die Mutter deutscher. Ich habe die deutsche Schule besucht, aber der Freundeskreis war mehr italienisch. Das hat mir immer gefallen und das hat mich auch ein bisschen geprägt. Zum Beispiel mein Verein, ich sage jetzt mein Verein, Entschuldigung, oder Verein Herpeton, der ist durch ein Statut geschrieben worden in drei Sprachen. Ladinisch, Deutsch und Italienisch. Das war mir immer wichtig, dass da die Sprachen also nicht getrennt werden in dem Sinne, sondern jeder, der das Interesse hat für Amphibien und Reptilien, darf sich bei uns wohlfühlen.
Was ist denn Deutsch an Ihnen?
Die Genauigkeit, die Strenge, die Ordnung. Ja.
Und das Italienische?
Feine Leben. Also wenn
genießen.
Ich, genießen, also wenn ich frei und genieße es wirklich. Auf der anderen Seite eben das Lockere, das Spaßige, das Hetzige, das Lustige.
Eine schöne Kombination, oder?
Ja,
wenn das nur alle so sehen würden. Herr Blasinger, wir machen die erste Musikpause. Sie haben Musik mitgebracht. Wir sind jetzt gerade beim Deutsch-Italienischen. Vielleicht passt da der Adriano Celentano ganz gut.
Super.
Sie haben sich da Il ragazzo della Via Gluck ausgesucht. Was bedeutet Ihnen Celentano oder dieses Lied vielleicht?
Nicht nur Celentano, sondern allgemein, das war ein bisschen so ein Repräsentationslied, das ich mitgenommen habe. Weil mit dem Tata beim Autofahren, wir sind viel Auto gefahren, da haben wir oft italienische Liedlein gehört. Von Celentano, Mia Martini und so weiter und so fort. Und das soll ein bisschen das repräsentieren. Und Il ragazzo della Via Gluck erzählt ja auch von einem Bub, der weggeht und auch wieder zurückkommt. Und wenn man Leifers vor 50 Jahren betrachtet, das war so eine Satellitenstadt, das ist ja heute noch, aber das hat einen Dorfcharakter gehabt. Also wenn ich von daheim gestartet bin, dann bin ich bei einem Bauernhof vier gegangen und dann bin ich erst zur Schule gekommen. Heutzutage, wenn ich von daheim starten tat, dann sind leider mehr Kondominien, um zur Schule zu gehen. Deshalb, es hat sich viel verändert.
Nur zum Positiven, oder?
Ich würde eben sagen, nicht nur zum Positiven. Mhm. Nicht? Die Hektik, das also eine alte Steinmauer, wo die Eidechsen auf dem Schulweg waren, das ist schon bärig, was man heutzutage nicht mehr sieht, weil eine Betonmauer ist.
Dann hören wir uns an, Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritorno amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame, cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà.
Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck. Sie hören das Radio Wohnzimmer. Mein Name ist Gertrud Brenn und mein heutiger Gast ist Ivan Plasinger vom Naturpark Haus Trudner Horn. Er ist Museumsvermittler, Präsident des Südtiroler Herpetologenvereins und einfach Liebhaber von Tieren und da eben vor allem von Schlangen und Amphibien. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Herr Plasinger, Sie werden auch der Froschkönig genannt. Woher kommt das denn? Wer nennt Sie so?
Es ist so, durch die Aktivität des Vereins machen wir natürlich auch viele Amphibienschutzzäune. Das ist bekannt. Die Kröten wandern, die Amphibien wandern.
Zu gewissen Zeiten?
Ja, eigentlich fast das ganze Jahr, außer im Winter. Die Hauptwanderzeit findet jetzt statt. Deshalb sieht man jetzt einen Haufen. Und wenn sie über die Straße gehen, das ist natürlich eine Gefahr. Und da werden sie überführt. Und da haben wir dann landesweit verschiedene Amphibienschutzzäune aufgestellt. Das sind die Zäune entlang von der Straße.
Sieht man die, wenn man vorbeifährt?
Ja, das sieht man schon. Zum Beispiel in Jenesien oben, in Issing, in Fitsch, in Theis haben wir sie damals aufgestellt, in Koltern, in Rung.
Kommen da die Leute zu Ihnen oder sehen Sie, dass da ein Problem ist? Sie fahren ja nicht durchs ganze Land und sehen, wo es Probleme gibt.
Es ist so weit, dass jetzt die Leute eben ins Unrufen kontaktieren und sagen, schau, da ist ein Problem, dann schauen wir uns das gemeinsam um, machen einen Lokalaugenschein. Und mit dem Landesamt werden dann die Netze angekauft und mit den freiwilligen Helfern werden dann die Kiebel entleert. Das heißt, hinter die Netze werden die Kiebel im Boden versenkt, dort fallen eben die Tiere rein und einmal im Tag muss man den Kiebel ausleeren. Und die Aktivität geht ungefähr 8 Wochen. Das muss man halt ein bisschen als Managen organisieren und mit den Straßendienst streben und mit der Forst und mit der Gemeinde. Und
das machen Sie dann nicht als Privater? Das ist dann Ihre Arbeit?
Das mache ich als Privater. Aha. Das ist alles ehrenamtlich.
Und das sind Sie dann jetzt gerade wahrscheinlich mit dem Thema fest beschäftigt. Und wer nennt Sie dann jetzt Froschkönig?
Ja, so jetzt halber halt die Kollegen und...
Worum geht es Ihnen da, wenn Sie sagen, Sie möchten diese Tiere retten? Ist es einfach, dass Sie sagen, der Mensch hat da einfach Straßen durchgebaut, wo eigentlich für diese Tiere die natürlichen Wege wären? Und da muss man einfach was machen.
Da gibt es 2 Punkte, die man ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen muss. Eins ist philosophischer Natur. Ich rette die Tiere, weil ich mich selbst rette. Dann gibt es...
Ja, fast psychologisch auch.
Ja. Dann das Nächste ist biologisch. Ich rette eigentlich die Tiere, damit sie eine Biomasse schaffen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich werde es versuchen, ganz so einfach zu machen. Ich rette die Tiere, damit sie andere Tiere fressen.
Dass sie im Kreislauf bleiben.
Genau, praktisch. Das ist ein gesunder Ökosystem. Braucht ja natürlich Nahrung. Und wer frisst die Krakeln, sagen wir im Unterland, wer frisst denn die? Natürlich der Gelbrandkäfer, der Bergmolch, der Stelzfegel und so weiter und so fort. Damit dieser Kreislauf aufrecht bleibt, müssen wir diese Tiere retten. Denn ganz kurz... Von 3000 Eier ungefähr im Schnitt werden 10 erwachsen. Das heißt,
nur
der
10.
ganze Rest, 2190, bleibt auf der Strecke. Das ist alles Nahrung. Und diese Nahrung wird aufgenommen von allen anderen Tieren. Und der dritte Aspekt, was mich ein bisschen begleitet, ist, der Mensch kann bauen, der Mensch braucht Platz zum Wohnen, zum Leben, zum Arbeiten, die Freizeit. Der Mensch braucht Platz und muss bauen. Aber was ich allem unter die Leute bringen möchte, ist, dass er bauen kann, auch indem er denkt, aha, da ist die Fledermaus daheim, aha, da gehen die Amphibien vorbei.
Bisschen respektvoller sozusagen.
Genau, man kann viel machen. Also man muss nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, ein Greener sein, unter Anführungszeichen, um das zu verstehen. Man kann bauen, indem man für die Natur einfach ein offenes Ohr hat.
Mitdenkt einfach, ja. Die Natur mit einbezieht.
Genau.
Also das heißt, okay, also das Ganze ist ein bisschen ein komplexeres Thema für Sie, immer schon gewesen. Sie haben ja komischerweise die landwirtschaftliche Oberschule gemacht, obwohl keiner der Eltern jetzt Sie dahin gedrängt hat, aber doch Ihr Bruder, haben Sie gesagt, hat die besucht. Wie ist denn Ihr Bruder auf diese Schule gekommen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Bruno hat einfach die Schule ausgesucht. Es war allem eine sehr allgemeine Schule. Die Schule gibt dir die Möglichkeit, ganz viele Berufe im Leben zu machen. Und ein bisschen bin ich auch hingegangen, weil er da unten war. Das gibt dir ja Sicherheit, der große Bruder. Wir waren ganz viel Zeit zusammen. Und auf der anderen Seite eben war es eine Schule, was dir die Möglichkeit gibt, Förster zu werden. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist das Richtige.
Und dann ist es halt nicht der Förster geworden, sondern das Naturpark Trudnerhorn. Sie haben gesagt, das Naturpark Trudnerhorn hat es vorher eigentlich gar nicht gegeben.
Das
ist mit Ihnen geboren.
Den Park hat es gegeben, 1980. Das Haus, das Museum, ist 2000, also feierlich am 13. Juni 2000 eröffnet worden und die haben am 8. Mai 2000 angefangen. Ich habe auch gleich eine Inventarnummer gekriegt und seitdem bin ich eben in Trudnerhorn.
Also Sie haben keinen Vorgänger sozusagen?
Nein.
Sie sind der erste Leiter dieses Naturparkhauses. Und da haben Sie ganz tolle Projekte derzeit und möchten oder haben schon diese Naturparkhausschule initiiert.
Genau.
Was ist das genau?
Die Naturparkschule ist etwas Ähnliches wie in Langtaufers.
Wo die Schulen alle hinfahren,
ja,
und eine Woche verbringen?
Ja, ganz genau. Ist ähnlich, aber anders strukturiert. Wir wollten Natur, Kultur und Kunst in unserer Schule unterbringen. Das heißt, die Schulklassen können 2 bis 3 Tage sich bei uns aufhalten. Wir haben verschiedene Hotels. Und im Naturparkhaus selber machen wir so Didaktik. Und das ist nicht ein Frontalunterricht.
Das mögen Sie ja gar nicht.
Das mag ich nicht, nein. Das finde ich.
Warum haben Sie den schlimm in Erinnerung? Oder?
Nein, weil ich nicht der Meinung bin, dass das menschliche Gehirn so ein Behälter ist, wie man mit einem Trichter die ganzen Informationen reinstopfen soll oder reinladen soll. Sondern ich bin eher der Meinung, dass man allem einen Schubs geben muss.
Und das dann von
und
alleine?
Das dann von alleine, so man muss sich jeder ein bisschen weiterentwickeln. Das ist meine Meinung. Und diese Naturparkschule ist deshalb so bärig, weil da machen wir Spielen, da machen wir Basteln, da machen wir Experimente, da gehen wir in der freien Natur raus und da versuchen wir allem themenbezogen. Einmal reden wir über Tierspuren, über Ameisen, über das Ökosystem, über Amphibien und Reptilien natürlich auch und über den Wald. Und da gibt es so einen roten Faden, die 2-3 Tage, den wir ein bisschen verfolgen und die ganze Arbeit dann auf dem daraufhin bestimmt ist.
Und wer kommt da? Volksschüler, Mittelschüler?
Wie erst gesagt? 10-Jährige, ganz genau.
Die sind also nicht. 5. Klasse?
Also 4., 5. Klasse, erste Mittelschule ist ein bisschen so das Target, den wir ins Haus gesucht haben.
Und die kommen aus ganz Südtirol oder eher nur Unterland?
Im Moment haben wir mehr Unterland, Bozen. Einzelne kommen auch von Cavalese, weil wir eben Randgebiet sein.
Also das heißt, das gibt es auf Deutsch und Italienisch. Sie haben auch italienische Klassen
bekommen? Ja, natürlich.
Ja, das ist super. Da haben Sie wahrscheinlich immer zu tun. Wie viele Menschen arbeiten denn bei diesem Naturparkhaus mit?
Also im Naturparkhaus aktuell befinde ich mich, also ich. Dann sein nebenan ist der Tourismusverein gleich. Da sind 2 nette Damen, die mich aushalten. Und im Sommer kriegt man natürlich die Schutzgebietsbetreuer. Das sind saisonale Angestellte. Die variieren ihre Aktivität zwischen 6 und 3 Monate und die helfen uns noch raus.
Aber das heißt, wenn Sie irgendwelche Kurse anbieten, dann nehmen Sie Referenten her, was Sie sich Brot backen.
Dann
haben Sie Ihre Leute, die dann kommen?
Die Angelika, das ist meine Kräuterhexe. Fee, Kräuterfee, Hexe.
Klingt besser.
Nein, aber sie macht das ganz, sie ist ganz wirklich eine nette und sie macht das ganz auf eine bärige Art und Weise.
Der Naturpark Trudnerhorn ist ja was ganz Besonderes. Was zeichnet denn diesen Naturpark aus im Gegensatz jetzt zu den Dolomiten oder zum Nationalpark Stilfser Joch?
Für mich sind es zwei Sachen. Erstens ist natürlich das, die Natur, die Artenvielfalt. In keinem anderen Naturpark kommen so viele Arten vor wie bei Ninsunden. Das hat mehrere Gründe.
Arten von Tieren?
Pflanzen, Tiere und Pilze.
Alles, okay.
Alles, weil wir liegen natürlich im Süden des Landes und der Naturpark startet bei den 220 Meter Meereshöhe und endet dann relativ früh, 1800. Ich bringe es jetzt schnell auf den Punkt. Wir gehen von einem Laubwald, Mischwald, Nodelwald über. Die Laubwald-Nische fällt in die anderen Naturparken, weil sie erst ungefähr ab die 1000 Meter starten. Also wir haben das ganze Mediterrane, das Submediterrane heißt es eigentlich, was in die anderen Parken fällt. Besonders charakterisiert ist auch die Insektenwelt und die Vogelwelt, was uns diese Artenvielfalt bringt. Und das andere, was uns noch charakterisiert, ist die Ruhe. Also wir haben nicht einen Massentourismus. Ich bin auch froh, dass wir den haben. Da werden mir jetzt die Touristiker auf die Finger klopfen. Aber ich bin froh, weil bei Ninz kann man sich wirklich erholen. Also da gehst du im Wald und es kann auch sein, dass du mal den ganzen Tag niemand begegnest.
Und ehrlich, wo kann man das noch sagen in Südtirol heutzutage?
Ja, ganz genau.
Aber auch gesteinsmäßig ist interessant, der Naturpark Trudnerhorn.
Ja, wir haben die Trudner Bruchlinie. Die trennt ja im Park in zwei, schenkt uns zwei Gesichtsarten. Auf einer Seite haben wir in Kalk, eigentlich Dolomit. Und auf der anderen Seite haben wir im Porphyr. Und die zwei Gesteinsarten, eine ist brüchig, wasserdurchlässig, die andere ist, sagen wir, impermeabel und lässt das Wasser nicht durch. Eins saurer Boden, basischer Boden, bla bla bla. Und das sind verschiedene Vegetationen, die auf die zwei Gesteinsarten wachsen.
Sie sind ja kein Trudner und arbeiten in Truden. Wie wird man denn da aufgenommen als Nicht-Trudner?
Ich bin mittlerweile, kann ich mich bezeichnen, als halber Trudner. Nein, ich bin eigentlich ganz gern oben. Ich fühle mich wohl. Die Leute geben mir den Eindruck, dass es passt nach so vielen Jahren. Und muss auch sagen, viele haben gemeint, mit den Truden, mit der Bevölkerung, das ist einer wie grob. Aber ich komme mit denen eigentlich ganz gut zuvor. Also mir gefallen die Leute oben.
Wie sind sie denn? Direkt oder?
Ja, schon, um ein bisschen so einen richtigen Ausdruck zu finden, ist jetzt nicht ganz leicht. Ein bisschen so, ja, ein bisschen grob ab und zu, nicht? Aber das stört mich überhaupt nicht.
Können Sie gut handeln?
Ja, das geht gut.
Das ist ja ein Vollzeitjob, oder? Im Naturparkhaus. Ja. Sie haben noch sehr viele andere Dinge, die sich aber gut kombinieren lassen, würde ich jetzt mal sagen. Amphibien und Schlangen und der Verein, der geht vielleicht schon mit einher ein bisschen.
Ich kann mein Wissen einfließen lassen, das auf alle Fälle. Aber ich tue das gerne ein bisschen trennen. Das ist mir schon wichtig, dass nicht... Das soll nicht
ineinander übergehen. Wann haben Sie denn den Verein gegründet? Seit wann gibt es denn Herpeton?
Seit dem Jahr 2010. Und mittlerweile haben wir Mitglieder, das schwankt zwischen 30 und 40 Mitglieder. Da haben wir ein bisschen eine breite Palette. Da haben wir einen Landwirt drinnen, einen Student, den Wissenschaftler, da haben wir ein bisschen alles drin, Sekretärin, da haben wir ein bisschen den Künstler haben wir drin. Also wir haben wirklich eine breite Palette.
Und dieser Verein ist auch dazu da, also diese Arten zu schützen, die es gibt, Amphibien und Schlangen. Und Sie haben gesagt, es gibt so im Jahr circa 200 Anrufe, die Sie bekommen. Ich weiß nicht, das wird aufgeteilt vielleicht auf die Mitglieder, aber es kommen alle zu Ihnen. Okay. An die 200 Anrufe von Menschen, die Sie warum anrufen?
Die Menschen kontaktieren uns aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich geht es darum, ihre Schlange im Garten, ihre Schlange im Keller, ihre Schlange in der Garage. Was soll ich tun? Für uns Hemden machen wir auch zum Beispiel Vorträge und Ausbildungen für die Feuerwehr.
Sind die im ganzen Land unterwegs dafür?
Genau, ja. Und die Feuerwehrmänner werden ja oft kontaktiert. Und da haben wir ein großes Dankeschön an die Männer, die sich auch Mut nehmen, mit den Schlangen ein bisschen sich anzugeben.
Und rufen die Feuerwehrleute dann bei Ihnen an?
Ja und nein, ganz unterschiedlich. Also vielfach eben kommen die Privaten zu uns, schicken noch ein Foto, weil ich versuche einzutragen mit den technischen Mitteln, das Ganze gleich zu lösen. So, ich schicke mir ein bisschen ein Foto, wenn du eins hast, von den Wirm. Und dann kann man schon am Telefon auch viel erledigen. Wenn es jetzt Giftschlangen sind, dann gehen wir vor Ort, fangen die ein und lassen sie dann in einen anderen Ort wieder laufen.
Aber das ist auch der Sinn und Zweck des Vereins, oder? Dass die Leute anrufen können, weil viele haben wirklich Angst einfach.
Ja, um das ernst nehmen. Wichtig ist, die Leute ernst nehmen, weil die Angst ist, muss nicht rational sein, aber die Leute ernst nehmen, das machen wir ja.
Wo sind denn Schlangen, wo sie nicht sein sollten? Im Haus sollten sie auf keinen Fall sein, oder?
Ja, wir finden sie wirklich überall, auch im dritten Stockwerk, im Keller, im Garten. Im Garten natürlich, wo ich an die Hände überall rein tue. Nicht? Und man erschrickt nicht. Man erschrickt wirklich. Aber ja.
Aber sie auch, die Schlange wahrscheinlich.
Ja, sicher. Sie mehr wie
sie beißt aber dann auch. Aber diese Angst können Sie schon verstehen bei den Leuten?
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber wenn Sie sagen, es ist aber eigentlich ein Tier wie jedes andere, ist es ja auch. Was ist denn das, was so abstoßend ist für uns?
Ich glaube mal in erster Linie, dass es kriecht. Es hat keine Füße. Das macht schon ein bisschen... Und ganz viel ist auch, die Angst ist ungelernt. Da gibt es ja auch diese Studien, da haben sie die Kleinkinder in einen Raum hineingetan mit Riesenschlangen. Die haben überhaupt keine Angst gehabt. Das heißt, die Angst ist nicht angeboren, sondern angelernt. Und wahrscheinlich gibt es im Familienkreis oder irgendwo in der Nähe, wenn du Kind warst, so einer gesagt hat...
Trauma.
Trauma, pass auf, da sind die Schlangen, geh da ja nicht rein, die beißen die, die hupfen die um, die fallen vom Baum her und
da ist, ja. Und das stimmt einfach nicht?
Nein, das stimmt nicht. Meine Mama, das muss ich jetzt Klammer aufnehmen, hat furchtbare Angst vor Schlangen. Das war für mich ja auch komisch, nicht? Ich habe ja die Schlangen ja gefangen und dann sind Bett unter dem Bett reingetan mit den Krakeln. Und dann ist die Mama erschrocken und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn da los? Ein Erwachsener, was vor so vor solchen Tieren Angst hat. Das ist, ja.
Was, Sie haben die Schlangen mit nach Hause
genommen? Ja, wir waren im Brandentaljalm unterwegs. Dann haben wir, das weiß ich heute noch. Dann habe ich 9 Erdkröten gefangen. 9 sind es gewesen. Und dann ist sie erst und der Schlange. Dann ist sie erster, weil die Schlange hat eine Erdkröte im Maul gehabt. Und dann habe ich mal die Erdkröte gerettet. Damals als Kind. Dann habe ich die Schlange mitgenommen, mit den Kröten. Alle in einem Kiebel, in der Garage. Nicht. Und dann bin ich den ganzen Tag reingegangen, schauen, wie es immer geht. Und auf Nacht habe ich gedacht, nein, die kann ich nicht unten lassen, die muss ich auch ertragen, weil die armen Tiere noch nicht sind. Auch getragen, im vierten Stock, haben wir damals gefunden. Und dann unter dem Bett, da gibt es ja die Schiebekästen unter dem Bett. Und dann ist es reingetan. Und das ist kein Märchen. Da ist noch die Zeit, schlafen zu gehen. Dann kommt die Mama, gibt eine gute Nachtbussi. Und in einem gallischen Herzen, bei Nause gern, Quack. Ja. Was ist das gewesen? Dann sagt ja nichts. Damals haben wir halt auch 20 Jahre gekriegt, so also ist es gewesen. Dann müssen wir mit den Kröten einfangen, nehmen und wieder. Ja, das ist eine kleine Geschichte, die wir gerne erzählen.
Ihr Vater ist ja mittlerweile verstorben, haben Sie gesagt, vor mittlerweile 10 Jahren oder schon länger?
Ja, 2016.
Was haben denn die Eltern so als Werte mitgegeben? Sie waren wahrscheinlich eher unterschiedlich.
Ja, das.
Die Mutter ist ja noch da. Also die Mutter ist ja sogar noch sehr aktiv und fit.
Der Tata hat mir eher die Professionalität mitgegeben. Er war sehr gewissenhaft, müsste ich sagen. Also nicht typischer Süditaliener in dem Sinne, nicht? Aber sehr gewissenhaft, wirklich. Und er hat seine Arbeit geliebt. Die Familie war ihm sehr wichtig.
Und viel zu früh verstorben?
Ja, das ist Krankheit. Er hat Diabetes 1 gehabt und das ist eine furchtbare Krankheit. Hat sich nicht ganz gut so gehalten. Und dann leider Gottes eben als junger Mann, weil mit 63
ja, da ist man echt heute kein, noch ein junger Mann.
Ist kein
ja.
Alter.
Und Ihrer Mutter geht's gut?
Ja, ist flott. Flotte Mutti.
Sie haben gesagt, Sie haben eine um 10 Jahre jüngere Schwester und einen um 1 Jahre älteren Bruder. Mit dem Bruder sind Sie so ganz eng aufgewachsen. Die jüngere Schwester, welche Rolle spielt die in eurer Familie?
Die ist ein bisschen so, sagen wir es...
Nesthäckchen.
Nein, sie ist ein bisschen so der Kleber zwischen den Ganzen. Ja.
So der Uhu.
Sie ist ein bisschen der Uhu. Sie ist, hat tolle Eigenschaften. Und damals müssen wir auf die Kinder, also auf unsere Gitsche aufpassen, auf unsere Tochter, weil wir waren ja 10 Jahre älter und das war eine Pflicht und ein Muss. Und wir haben keinen Babysitter gehabt. Wir müssen auf der Bär, heißt sie, und schauen. Und ja, das hat schon zusammengeschmolzen.
Sie haben gesagt, Sie haben mit allen beiden ein gutes Verhältnis auch heute. Man sieht sich jetzt nicht ständig, aber man ist in guter Verbindung.
Man ist in gutem Kontakt, schon, dass man sich eben nicht so oft sieht, wie man es gerne hätte.
Sie selber sind ja auch Vater von zwei Kindern, 19 und 16 sind schon fast groß. Also dieses Alter, sind Sie nicht mehr 10, Ihr Lieblingsalter von Kindern. Beide Kinder von Ihnen besuchen die landwirtschaftliche Oberschule in Auer. Wie haben Sie das geschafft? Genau. War Ihnen das wichtig oder?
Nein, das, wenn man das von außen betrachtet, dann kann man meinen, das ist eine Sekte. Nein, ist es aber nicht. Nein, ich habe noch positive Erinnerungen von der Schule.
Also das durch die Lehrer? Waren gute Lehrer dort? Oder haben Sie die Fächer interessiert?
Ja, beides. Natürlich
also die richtige
nicht
Schule?
Natürlich können wir nicht mit allen Lehrern fahren. Aber es war eine gute Schule, eine schöne Struktur. Wir waren ein bisschen in einem Hof, in einem Schloss. Und das ist wirklich schön. Und das muss ich auch erzählen. Mein Bruder hat gesagt, in der dritten Mittelschule, Papi, ich mache alle Schulen, alleine die Landwirtschaftsschulen. Und ich sage, ja, passt, mach du, was dir gefällt, was dir für ihr Kind. Eine Woche vor Terminende für die Einschreibung, dann machst du wieder eine Schule. Ja, die Landwirtschaftsschule. Und ich sage, dann müssen wir lachen.
Und wieso hat er sich dafür entschieden?
Ich glaube, weil es einfach eine allgemeine Schule ist, die viele Türen offen hält.
Und die Tochter hat schon die Matura?
Jetzt macht sie die Matura.
Ah, heuer macht sie die
Matura. Dann fest beten. Nein,
wieso, ist sie jetzt auf der Kippe?
Nein, sie sind schon brav. Sie sind halt in dem besonderen Alter.
Das ihnen nicht so gefällt?
Nein, sie sind schon brav, aber es sind halt andere Interessen da. Und natürlich, die Schule steht nicht ist nicht oberste Priorität.
Sie haben gesagt, Sie sind geschieden, aber die, wie soll ich sagen, das, was die Kinder betrifft, haben Sie sehr gut hinbekommen. Da sind Sie sehr zufrieden, oder?
Ja. Also die Erziehung ist gut gelungen. Man kann es auch besser machen, man kann es auch viel schlechter machen, aber es ist gut gelungen.
Wir haben jetzt noch ein Stück Musik dabei. Vielleicht das Ganze werden wir jetzt nicht ausspielen. Wir haben die ganzen Roses, Patience, ein Lied, das vielleicht Ihre Jugendzeit widerspiegelt, nehme ich mal an, die 90er.
Ja, die 80er, 90er,
ja.
Das ist... Wir sind eben mit den Liedlern aufgewachsen von den ganzen Roses, mit die Queen, mit Michael Jackson, das sind die ganzen Lieder, was sind sie begleitet um.
Dann hören wir mal rein, Patience, ganz Roses.
One, two, three, four. I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so
so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
Guns N' Roses, Patience, hier im Radio Wohnzimmer auf Rai Südtirol. Ivan Blasinger ist heute mein Gast hier im Radio Wohnzimmer. Er ist ein bekannter Südtiroler Herpetologe und Naturvermittler, der sich intensiv für den Schutz und die Erforschung von Reptilien und Amphibien einsetzt. Herr Blasinger, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben jetzt auch über Ihre Rolle als Vater gesprochen. Wir haben auch Sie als Fußballtrainer, glaube ich, erwähnt. Sie haben ganz, ganz viele Interessen und Dinge, die Sie machen. Sie lieben die Natur, Sie lieben Ihre Kröten und Ihre Schlangen. Sie haben eine neue Partnerin, haben Sie gesagt, die zwar 10 Jahre jünger ist als Sie, aber immer wieder betont, dass sie die Energie, die Sie noch haben, gerne hätte. Ja, wie meint sie denn das?
Ja, sie sieht, dass ich halt nicht oft Ruhe gebe, sagen wir mal so. Also ich bin wirklich stets unterwegs und
aber
tätig.
Sind Sie das immer schon so gewesen?
Ich denke schon, ja. Ja, ich war als Kind ein bisschen Zappel-Philipp. Gell? Und für die Lehrer war es sicher nicht all angenehm, aber ich bin sehr aktiv gewesen. Als Kind haben wir 3 Sportarten ausgeübt. Leichtathletik, Fußball und Tischtennis. Das alles in einer Woche. Das habe ich gebraucht. Und, ja.
Guter Schüler gewesen aber?
Helm möchte ich jetzt nicht gesagt haben. So haben wir mich so ein bisschen durchgeschlängelt.
Aber Sie haben gesagt, es war immer eher der Sport und die Aktivität, die für Sie wichtig war. Also weniger jetzt Musik oder Ministrieren oder?
Das stimmt. Also Musikinstrumente bin ich nicht dahin. Ich habe mich nicht angezogen gefühlt. Und nein, Ministrieren auch nicht. Das war nicht das Milieu, was mir gefallen hat.
Haben Sie noch Zeit für Freundschaften?
Ja, Freundschaften stehen ganz weit oben in meiner Prioritätenliste.
Gibt es so einen besten Freund?
Ja, ich habe so Freunde, die sind, da kann man auf 3 Finger zählen. So. Ganz gute, enge Freunde. Und ja, es gibt einen besten Freund, das ist einer, der man eben. Man braucht einen Freund zum Lachen, einen zum Blären und einen zum Ausgehen.
Oder einer, der alle 3 Sachen verbindet, geht auch. Ja. Das wäre das Beste.
Also ich habe schon gute Freunde.
Und gibt's? Wir haben jetzt gesagt, der Verein ist Ihnen ganz, ganz wichtig, aber Sie machen auch privat viel, was den Verein auch betrifft. Irgendwie haben Sie gesagt, gerade was Schlangen und Amphibien betrifft. Gibt es Pläne in der Richtung, dass Sie da noch tiefer in die Materie hinein möchten oder möchten Sie das so bewahren, wie es derzeit ist, zum Beispiel den Herpetologenverein?
Mein großer Wunsch für die Zukunft ist, dass ich den Herpetologenverein, jetzt, das Kind kann jetzt gehen, sagen wir mal so, und das demnächst abgeben kann.
An wen?
An der Interesse hat, nicht? Natürlich, der das mit Freude weiterführen kann, weil ich immer auch der Meinung bin, dass andere Leute können, ich sage nicht besser oder schlechter das weiterführen, aber sie führen das anders weiter. Und genau im anders weiterführen steckt oft im Sommer
das, der kleine und feine
der
Unterschied.
Kleine, feine Unterschied, genau, danke.
Dann haben Sie wieder mehr Zeit, sich im Cembertal um Ihre Reben zu kümmern.
Ja, genau, so langsam das ausgeht. Meine Auszeit ist eben dort in Cembertal, in mein Gut. Das ist also eine kleine Grünfläche, wo ich auch meine Experimente mache, mit zum Beispiel Gelbbauchhunken, Wannen setzen und schauen, die ökologischen Nischen zu schaffen. Ich mache Trockenmauern, ich mache Insekten, Türme, ich mache für die Fledermäuse. Also
da testen Sie alles, was Sie dann vielleicht mit den Kindern machen.
Ganz genau, das mache ich gern.
Also diese Art Vermittlung, das gefällt Ihnen, oder? Anderen Menschen, Kindern, Jugendlichen zu vermitteln, was Sie vielleicht selber fasziniert.
Vermitteln, ja. Augen öffnen.
Oder Augen öffnen.
Augen öffnen. Augen öffnen für etwas, was schon da ist. Ich bin sehr pragmatisch und schaue die Sachen sehr gut an. Und das ist, glaube ich, heutzutage ein bisschen verloren gegangen. Das genaue Hinschauen. Und ich möchte einfach die Augen aufdrehen, in die Leute die Augen aufdrehen.
Für die Schönheit der Natur.
Genau.
Herr Blassinger, das sind schöne Schlussworte, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Radio Wohnzimmer. Hat mich sehr gefreut. Ich werde jetzt an Sie denken, wenn ich die nächste Schlange sehe. Oder Sie anrufen. Das kann man ja über den Verein, gell?
Ja, danke Ihnen.
Danke vielmals. Aaron Schrott war an der Sendetechnik. Mein Name ist Gertrud Brenn. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung können Sie auch nachhören in unserer Radiomediathek von Radio Südtirol. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.